2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 18. Dezember 2023. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem letzten Spiel der Hinrunde am vergangenen Sonntag, wo der FC St. Pauli den SVW in Wiesbaden zu Gast hatte. Endstand 1:1. Die Torschützen der Partie sind schnell erzählt. In der 47. Minute kann Marcel Hartl nach Vorlage von Johannes Eggestein den FC St. Pauli in Führung bringen. Und als alle schon dachten, das wird jetzt ein knapper Heimsieg kurz vor dem Weihnachtsfest, stellt John Iredale nach Vorlage von Florian Carstens in der 84. Minute auf. 1:1 Endstand, was sich sicherlich für viele St. PaulianerInnen wie eine Niederlage anfühlt. Für meinen Gast, der heute wieder bei mir ist, sicherlich wie ein Sieg, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt ist es knapp 40 Minuten später als 19.26 Uhr. Ich bin Yannick und darf den Gunnar begrüßen. Moin.
Ja, moin, gute und hallo.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, der Michael lässt sich entschuldigen. Der ist wohl heute erst irgendwie nach mehrtägiger Abstinenz wieder zu Hause eingetrudelt. Und ja, da geht Familie dann erstmal vor. Und ich glaube, ja, er war ja schon seit Freitag da. Ich glaube, so ein Wochenende in Hamburg. Da hat man sich einen Abend Auszeit auch mal verdient. Von daher bleiben wir bei dir, Gunnar. Und ja, du bist ja wie im VDS schon angekündigt, am Sonntag angereist. Ja, wie war denn erstmal so, wie lief dein Spieltag so allgemein? Wie bist du angekommen? Wie lief die Endersituation, bis du dann deinen Platz im Gästeblock des Millantors eingenommen hast?
Ja, die Hinreise war eigentlich ganz entspannt. Ich bin per Flugzeug, darf man das sagen? Das ist natürlich ökologisch jetzt ein bisschen zweifelhaft, aber ich bin tatsächlich geflogen von Frankfurt nach Hamburg, dadurch, dass es nur ein Tagesausflug für mich war und das dann tatsächlich jetzt so der bequemste Weg war. Und da war ich schon ziemlich früh da, also ich war schon so um 11 ungefähr am Stadion. Da haben wir uns ja dann auch noch kurz gesehen und ja, dann eine Weile mit ein paar Leuten geplaudert, bis dann um 12 dann, glaube ich, dann tatsächlich Einlass war. Und dann, weil ich auch noch ein paar getroffen hatte, die tatsächlich erst an der Tageskasse noch Tickets geholt haben, bin ich mit denen dann auch gleich rein. Und dann war dann quasi einer der ersten schon im Block, bis dann so nach und nach dann der Rest unserer ganzen Auswärtsgruppe da so eintrudelte. Ja, war dann, also wie gesagt, bis dahin alles sehr entspannt und sehr schön. Es fühlte sich dann so langsam. War auch sehr angetan davon, dass schon so bei euch, so auf den ganzen Stehplätzen schon sehr früh sehr viel los war. Hat mir gut gefallen. Und ja, und dann haben wir für unsere Verhältnisse ja einen sehr schönen Auswärtsblock dann zusammen gehabt, so um die 1000 Leute. Das ist für wen der Verhältnisse sehr viel und das hat Spaß gemacht, na klar.
Okay, da höre ich jetzt raus, dass es bei euch zu Hause nicht so ist, dass so, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, eine Stunde vorm Spiel schon die Ränge so gefüllt sind. Ist das bei euch, kommt man da eher später? Oder, also, wenn dich das positiv überrascht hat, scheint es ja so, als wenn das nicht so üblich ist bei euch.
Ja, jetzt nicht nur bei uns. Ich glaube, auch sonst ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meistens noch nicht so früh da bin, dass ich das vielleicht auch gar nicht wahrnehme, wie viele Leute dann um die Zeit tatsächlich schon da sind. Aber wenn ich irgendwo so im Block stehe, das ist dann meistens, dass ich das dann so nach und nach füllt. Klar, es gibt immer Leute, die sind früh da. Aber es kam mir zumindest vor, als wäre das überdurchschnittlich viel, dass da bei euch schon eine Stunde vorm Spiel schon so viele Leute auf den Plätzen sind.
Okay, ja, da kann ich ja nochmal von mir erzählen. Wie gesagt, wir haben uns ja dann kurz am Aufgang zum Gästeblock getroffen auf ein kurzes Hallo und ein bisschen schnacken. Und dann wurden wir ja auch angesprochen, wer denn heute eigentlich spielt oder gegen wen St. Pauli eigentlich spielt. Ja, gegen wen? Das ist ganz einfach zu beantworten. Und waren dann für unsere Verhältnisse auch relativ früh drin. Also eigentlich sind wir immer so eine Stunde vorher drin. Jetzt waren es so fast zwei, ein bisschen weniger, weil wir uns ein bisschen umorientiert haben, ein bisschen weiter in die Mitte und dann bei den Konsorten gestanden haben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, der Papa von einem von denen hört auch hier fleißig zu. Also wenn du das hörst, fühl dich gegrüßt. Genau, und dann könnten wir ein Thema mit reinnehmen, was ich eigentlich schon im VDS aufgrund der Länge dann aber weggelassen habe.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz dazwischen fragen?
Ja.
In welchem Bereich stehst du denn? Bist du hinterm Tor oder auf der Gegengerade?
Nee, ich stehe auf der Süd, genau. Also okay. Ich stand euch quasi genau gegenüber.
Naja, ja, ich finde das generell total gut, wenn es Stehplätze auf den seitlichen Tribünen gibt. Das ist ja, so in manchen Stadien gibt es das bei uns leider nicht. Das würde ich mir bei uns auch wünschen. Da würde ich am liebsten auch stehen. Da hat man natürlich einen besseren Blick, aber trotzdem Stehplatz. Also das wäre so meine Wunschvorstellung, aber wird schwierig bei uns.
Ja, wenn so ein Ding erstmal fertig gebaut ist, ist natürlich dann immer schwierig, das noch irgendwie hinzubiegen.
Ja, bei uns ist die Situation gerade, der Verein hätte eigentlich mehr Bedarf noch an Sitzplätzen. Also die sind stärker nachgefragt. Stehplätze haben wir genug übrig, die sind nicht immer voll. Oder eher nur an Ausnahmen. Fällen sind die Stehplätze komplett voll. Das ist vielleicht so eine Wiesbadener Situation. Ja.
Okay, also eher ein Sitzplatzpublikum in Wiesbaden. Genau, aber dann können wir ja mal mit der Situation, die sich dann unmittelbar, also vor Anpfiff war ja noch alles ganz normal. Wir haben eure Gästehymne gespielt, unsere Hymne wurde gespielt. Wir haben uns auch ein bisschen eingesungen, obwohl wir genau wussten, dass wir die ersten 12 Minuten gar nicht singen werden. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Also wirklich, das war bis auf ein paar A's und O's oder mal so ein einzelnes Klatschen von Aktionen, weil das wurde natürlich trotzdem Fußball gespielt, fand ich das doch schon relativ gespenstisch still. Hat mich so ein bisschen an die Zeiten erinnert, wo ich ja als einer von wenigen Tausend da so ein bisschen ins Stadion durfte zu Corona-Zeiten, also als die ersten Zugänge oder Zulassungen wieder erfolgt waren. Also es fühlte sich einfach irgendwie komisch und falsch an. Und ich habe immer wieder zur Uhr geschielt und den Leuten um mich herum gesagt, ja, noch 6 Minuten, noch 5 Minuten, dann haben wir es geschafft. Weil das so eine innere Anspannung, und gerade weil wir ja auch zum Beginn des Spiels immer unser Osamen machen, das hat halt irgendwie gefehlt und ja, fühlte sich einfach komisch an. Aber genau, Ursprung dieses Protestes, der sich ja auch in ja fast allen Bundesliga- und Zweitligastadien dieser Republik stattgefunden hat, war ja die Abstimmung der DFL, das jetzt mit einer wirklich genau ganz knappen Mehrheit, die genau erreicht werden musste von 24 Stimmen, ja, einem Einstieg eines Investoren der Weg geebnet wurde. Und wenn man jetzt so, ich meine, sind ja mittlerweile die Abstimmungsergebnisse weitestgehend transparent und da muss man nur 1 und 1 zusammenzählen, weil ihr eben nicht unter den 10 Nein-Stimmen, die öffentlich sind, steht, kann es ja eigentlich nur eine Ja-Stimme gewesen sein bei Wiesbaden. Oder wie wird das Thema in Wiesbaden überhaupt wahrgenommen? Vielleicht magst du da mal ein bisschen zu ausholen.
Ja, also vorab, ich gehe auch davon aus, dass von Seiten des SVWW mit Ja gestimmt wurde, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass man da ganz gern so bei der DFL gerne wieder in irgendeiner Form mitmischen möchte. Vielleicht passt einem auch dieser Investoreneinstieg auch inhaltlich in den Kram, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber jedenfalls gab es da keine klare Abgrenzung oder eine Dagegenhaltung. Innerhalb der Fanszene ist das natürlich anders, das ist das wie in den meisten Szenen, also zumindest die Ultras haben sich da klar positioniert und auch in der Mitgliederversammlung, die vor einigen Wochen stattgefunden hat, gab es da, naja, es war kein Antrag oder auch keine Aufforderung an die Vereinsleitung sozusagen, der Geschäftsführung der GmbH, da irgendwie eine Weisung mit zu geben, das nicht. Es war eher ein Plädoyer. Das wurde zur Kenntnis genommen. Ja, mehr konnte man vermutlich da in der Kürze der Zeit auch nicht machen. Also das heißt, wie in den meisten Fanszenen ist so die aktive Szene dagegen. Ich weiß nicht, ob das so in der restlichen Fanschaft oder Zuschauerschaft ein großes Thema bisher war. Dem, was ich so mitbekommen habe, jetzt nicht groß diskutiert worden zumindest.
Habt ihr das denn bei euch im Podcast mal irgendwie thematisiert und euch da irgendwie Gedanken zu gemacht? Und also wie ist deine Haltung? Und wahrscheinlich wird sich ja mit der von Micha gedenken, würde ich mal annehmen.
Vermutlich ja. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht diskutiert. Und zwar einfach deswegen, weil mir halt einfach nicht klar war, was da jetzt tatsächlich beschlossen werden sollte, beziehungsweise jetzt beschlossen worden ist. Diese Transparenz, die da ja angekündigt wurde, die habe ich bis jetzt noch nicht so wahrgenommen. Ich gebe zu, ich habe jetzt auch nicht extrem hinterher recherchiert. Ich habe jetzt mal in das Rasenfunk-Tribünengespräch reingehört. Und das deckt sich eigentlich mit meinen Eindrücken, dass da eigentlich noch viele Sachen relativ unklar sind. Auch diese roten Linien, die da angesprochen wurden, wie auch immer die dann am Ende dann formuliert werden. Das ist alles ja noch ziemlich diffus. Und ja, gut, dann gibt es dann da irgendwie so verschiedene Kostenblöcke oder Pakete irgendwie für dann diese anvisierte Milliarde dann ausgegeben werden sollen, aber was sich dann da genau hinter verbirgt und wofür man, keine Ahnung, 150 Millionen oder 160 Millionen Euro für den Aufbau einer digitalen Plattform braucht, das ist mir alles noch nicht so ganz klar. Von daher kann ich das auch schlecht beurteilen tatsächlich. Ich trage auch da so gewisse Befürchtungen, weil natürlich, wenn da jemand viel Geld ausgibt, dann will er am Ende natürlich auch irgendwas mitbestimmen. Und im Zweifelsfall ist das eher nicht das, was Stadionzuschauer wollen, sondern eher das natürlich, was Fernsehzuschauer wollen. Und das ist ja nicht unbedingt immer das Gleiche. Von daher, für uns eins, der regelmäßig ins Stadion geht, ist das vielleicht keine gute Nachricht. Aber wie gesagt, konkreter kann ich es eigentlich noch gar nicht beurteilen.
Ja, wir können ja einfach mal die von dir angesprochene Rasenfunk oder das Rasenfunk-Tribünengespräch dazu verlinken. Mhm. Da erfährt man sicherlich einen relativ aktuellen Stand. Ich glaube, die waren, als sie das aufgenommen haben, da war noch nicht ganz klar, welche Vereine wie gestimmt haben, aber es ist ja auch Nebensache, das Ding ist erstmal durch und die Geschäftsführer der DFL haben den Auftrag, ja, der Vereine sich da umzutun und ja, da werden auch so ein paar Firmen erwähnt, die da im engeren Kreis sind. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ja, auch wenn man diese roten Linien angeblich nicht überschreiten will, sind wir uns alle einig. Ich meine, das kennen wir ja auch im Kleinen aus gewissen Vereinen. Ja, da sind Menschen nur Geldgeber und da muss ich gar nicht gendern und haben formell eigentlich kein Mitspracherecht, aber machen wir uns nichts vor, wenn die sagen, ich mache den Geldhahn zu und wenn ihr nicht XY macht, dann ja, sind die Vereine da auch alles andere als autark und das wird der DFL nicht anders gehen, wenn der ja, Geldgeber sagt, ey, wir könnten aber mehr Rendite machen, unserer Meinung nach, wenn ihr noch da und da präsent seid und Auslandsvermarktung, blablablub. Genau, das würde jetzt, glaube ich, an dieser Stelle hier zu weit führen. Ich fand es einfach nur, weil es ja auch wirklich dann spürbar war, wie die Meinung der Fanszenen insgesamt tendenziell ist, nämlich genau entgegen des Abstimmungsergebnisses. Wir hatten ja bei St. Pauli auf der Mitgliederversammlung da auch dem Verein eine klare Weisung gegeben. Das hätten wir gar nicht tun müssen, weil Uke Göttlich da schon ganz klar gesagt hat, ja, er ist da ja quasi in Doppelfunktion als ja, Vorstand der DFL oder so. Aber die Abstimmung würde er natürlich im Sinne des FC St. Pauli treffen und von daher, ja, war das eher pro forma, weil ja natürlich klar war, dass wir da einer auf jeden Fall der Vereine sind, die damit Nein stimmen. Gut, dann lass uns das mal abschließen. Wir werden beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, der Protest jetzt am Wochenende wird nicht der letzte gewesen sein. Ich fand es ganz amüsant. Ich glaube, in der Bundesliga bei Bochum war das. Da hatten die Fans diese Schoko-Goldtaler auf den Rasen geschmissen und ein Spieler hat sich einfach eingenommen und gegessen. Das fand ich ja, irgendwie einen ganz charmanten Umgang mit diesem Protest. Ne?
Ich fand es dann nur lustig, wie dann, das habe ich zufällig gesehen, weil ich am Samstagnachmittag so ein bisschen in die Konferenz reingeschaltet hatte und wie sich dann, ich weiß nicht, wer war es denn da, ich glaube Buschmann, sich da minutenlang darüber gefreut hat, dass ich glaube, Asano war es, dann durch diesen Schokotaler die extra Power hatte, weil er dann später noch ein Tor geschossen hat, so ungefähr eine halbe Stunde später oder so. Also das, dieses Marktschreierische wieder, was ich an Buschmann ja so sehr liebe. Oh Gott.
Ist er auch aufgestanden und hat applaudiert? Oder?
Das war Dittmann.
Ja, ich weiß, genau. wie ein gewisser Dittmann damals.
Nee, ja. das jetzt nicht. Also ja, ich sag mal, man kann das jetzt auch unterhaltsam finden, aber ich finde das immer so ein bisschen trübe. Aber okay, gut, wir wollen jetzt kein Kommentatoren-Bashing machen.
Nein, da bin ich auch immer ganz froh, wenn ich bei Spielen vor Ort bin, dann bleibt mir das nämlich erspart und das ist in vielen Fällen auch gut so. Dann lass uns mal, jetzt reden wir schon eine Viertelstunde und können mal kurz das Sportliche abhandeln und ich würde mal so ein bisschen, ja, meine Wahrnehmung ergänzen durch die beiden Artikel, die Tim schon geschrieben hat, die werde ich euch auch verlinken. Einmal ein quasi reiner Spielbericht, was da so los war und dann auch einen mit Stimmen und Statistiken zum Spiel. Also erstmal ganz klassisch, wir sind mit unserem gewohnten 5-2-3, das kennen wir jetzt schon aus der Hinrunde, aufgelaufen und ihr habt dem oder seitdem mit einem 5-4-1 begegnet und Tim schreibt in seinem Artikel, ihr habt erstmal ja den berühmten Bus hinten geparkt. Ist das denn, wenn wir jetzt erstmal auf die erste Hälfte gehen, ist das oder die Spielweise, wie du Wiesbaden erwartet hast, würdest du dir überhaupt zustimmen, dass da ein Bus hinten geparkt war? Weil ich glaube, es gab wirklich keinerlei Aktionen von euch nach vorne. Wie würdest du erstmal die erste Halbzeit aus deiner Sicht einordnen?
Ja, also ganz klar, da war es natürlich die Devise, hinten tief zu verteidigen. Dass der Bus dabei irgendwie versehentlich die Fenster runtergekurbelt hat und da ziemlich viele Bälle durchflogen, das war wahrscheinlich nicht so eingeplant. Also das haben wir in dieser Saison auch schon deutlich besser gemacht, wo man zwar auch tief stand, aber dann halt eben auch so ziemlich alles wegverteidigt hat. Und das war ja hier eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also ihr hattet ja haufenweise Chancen in der ersten Halbzeit. Wenn wir erstmal dabei bleiben wollen, da hat einfach noch so die Genauigkeit gefehlt. Da gingen ja dann einige dann ziemlich knapp am Tor vorbei. Ich glaube, da musste Stritzel noch gar nicht so viele halten. Das war ja dann erst in der zweiten Halbzeit dann. Und ja, umgekehrt so in unsere Offensivbemühungen, da kamen dann, glaube ich, so zwei Sachen zusammen. Also erstmal hat eure Mannschaft da eine wahnsinnig gute Raumaufteilung und war sehr präsent. Und eigentlich jeder Ball, der so halbwegs irgendwie so Richtung Mittellinie ging, der war ja sofort wieder weg. Also das einerseits hat St. Pauli gut gemacht und unsere haben es eben nicht gut gemacht. Da gab es ja, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind vielleicht dreimal über die Mittellinie gekommen. Also das war sicherlich nicht der Plan. Also da hat man sich sicherlich mehr ausgerechnet, vor allem über die schnellen Außenspieler, dass man auch öfter mal dann ja in Kontersituationen kommt und da halt auch ein bisschen mehr draus macht. Und das ging halt überhaupt nicht auf. Teils, weil ihr es nicht zugelassen habt und teils, weil bei uns dann halt auch die Bälle dann halt zu ungenau dann gespielt wurden oder zu hektisch schnell wieder weggegeben wurden.
Also hast du dir quasi wie die St. PaulianerInnen auch, nur halt aus anderer Perspektive, die Augen gerieben, dass es zur Halbzeit nur 0-0 steht?
Ja, Augen gerieben jetzt nicht, aber klar, man hat schon mal durchgeschnauft und das haben wir mal als Zwischenerfolg verbucht auf jeden Fall.
Ja, das haben wir anders gesehen, naturgemäß.
Logisch, ja.
Weil du dir halt denkst, okay, wenn du so dominant bist, und ich kann ja mal gleich ein paar Statistiken einfließen lassen, die das auch bestätigen, weil das war zu vielen Teilen auch wieder rekordverdächtig, was unsere Mannschaft da auf den Platz gebracht hat und die einfach auch ja, sinnbildlich dafür stehen, wie dominant das eigentlich über 90% der Zeit war. Zur zweiten Halbzeit können wir ja gleich noch kommen. Aber vielleicht erstmal so schmeiße ich dir erstmal zwei Zahlen hin. Also das eine ist zum Beispiel, dass St. Pauli 381 erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte hatte. Wiesbaden hatte insgesamt 280.
Jetzt im ganzen Spiel oder in der ersten Hälfte?
Nee, komplett. Genau, also die Statistiken beziehen sich jetzt auf, danke für den Einwurf, die Statistiken beziehen sich natürlich auf die komplette Spielzeit. Also St. Pauli hat insgesamt fast 700 erfolgreiche Pässe gespielt, was Wahnsinn ist. Und Wiesbaden 280 und wir hatten allein 381 in der gegnerischen Hälfte, die erfolgreich waren. Und dann habe ich heute von meinem Kollegen Tim gelernt, was Deep Completions sind. Weißt du das, Gunnar, oder soll ich das kurz für dich und die HörerInnen erklären?
Deep Completions, nee, das klingt toll, erzähl mal.
Also eigentlich ist es relativ einfach erklärt. Es ist quasi, wenn du dir vorstellst, du machst einen Halbkreis im Radius von 10 Metern um die Torlinie herum. Also gehst von der Mitte deines Tores aus und machst dann einen Halbkreis von 10 Metern. Und alle Bälle, die da ankommen, sind quasi Deep Completions.
Ah, okay.
Und davon hatten wir 25 und ihr 2. Mhm. Und dass dann St. Pauli aus diesen 25 Deep Completions 5 Schüsse aufs Tor bringt, ist halt, nun ja. Das sind einfach nur so zwei Zahlen, die ich irgendwie, oder so ein paar Zahlen, die ich ganz, ganz signifikant fand dafür, dass, ja, ihr das insgesamt doch ganz, ganz gut gemacht habt, weil es eben bis kurz vor Schluss nur 1-0 für St. Pauli stand. Und ja, wir es versäumt haben, da aus dieser Überlegenheit mehr Tore zu machen, als es dann am Ende geworden sind.
Ja, also tatsächlich, also ich meine, Stritzel war natürlich überragend, unser Torwart, aber ansonsten
das stimmt, ja.
Ich eigentlich mit unserer Defensivleistung nicht so zufrieden. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, dass das haben wir in dieser Saison schon deutlich besser hinbekommen, wo dann einfach zwar der Gegner vielleicht auch viel den Ball hatte, viel das Spiel gemacht hat, aber sämtliche Abschlüsse schon vor dem Strafraum dann entweder geblockt wurden oder dann, also der HSV hat es dann zum Beispiel auch dann ganz häufig mit Fernschüssen dann irgendwann probiert, weil sie halt einfach nicht durchkamen. Und die sind dann natürlich dann viel leichter zu verteidigen oder flogen halt sonst irgendwo hin. Und das war jetzt halt hier einfach gar nicht. Also da, man kann es einfach so sagen, wir hatten da schon ziemlich viel Glück, dass da halt nicht mehr aufs Tor kam und dann nicht an Stritzel auch noch vorbeiging. Also das ist vielleicht so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine Mischung aus Unvermögen, das wäre jetzt gemein, das will ich gar nicht sagen. Also ich denke, wir hatten da einfach Dusel, dass da nicht mehr reinging. Also dass wir da mit einem Gegentor da rauskommen, das ist schon ziemlich schon ein ziemliches Freak-Ergebnis.
Ding Dong, Werbung. Der Winter ist da, Weihnachten steht vor der Tür und das sieht man auch im Shop unseres Partners, der Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Dort könnt ihr unter anderem ein Winterpaket erstehen. Das besteht aus 11 Bierspezialitäten aus dem Sortiment von Kehrwieder sowie einem schicken Bierglas. Dieses Paket und viele andere Angebote von Kehrwieder findet ihr wie immer unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, ich glaube, der Expected Goals Wert liegt irgendwie bei 2,6, also mindestens eins mehr hätte dann wahrscheinlich auch einfach gereicht. Wenn du 2-0 führst, dann meinetwegen macht ihr noch einen Anschlusstreffer, aber das reicht ja dann trotzdem. Vielleicht gehen wir mal kurz auf die, ja, auf das, was unsere beiden Trainer gesagt haben. Vielleicht erstmal bei St. Pauli angefangen. Ja, da beißt sich halt so die Trainersicht mit meiner Fansicht. Ich meine, das ist ja auch nur legitim, dass das so ist. Aber dass sich Hürzeler dann vor allem darauf fokussiert, dass man sich wieder ein Gegentor gefangen hat, geht halt dem entgegen, dass ich sage, okay, mach doch einfach vorher 2 oder 3, dann müssen wir über dieses eine Gegentor gar nicht reden. Das ist halt dann so ein bisschen die, ne, also er hat ja den Anspruch, erstmal hinten stabil zu stehen und was dann nach vorne geht, ist dann quasi, ja, Bonus ist zu viel gesagt, aber ein 1-0 hätte ihm quasi gereicht, weil er dann gesagt hätte, okay, wir haben das Spiel gewonnen, das war unser Plan, wir haben unser Spiel durchgezogen. Und wir haben hinten die 0 gehalten. Das wäre das gewesen, was er gesagt hätte, wenn wir das jetzt wirklich bei dem 1-0 belassen hätten. Aber es sollte ja dann anders kommen. Und unser alter Bekannter Markus Kroczynski hat gesagt, naja, ihr habt euch das 1-1 erkämpft und nicht erspielt. Ihr seid viel hinterhergelaufen, aber er hatte ein Lob für seine Mannschaft übrig, weil sie sich das eben erkämpft haben. Und ja, wie würdest du diese beiden Äußerungen, also natürlich vor allem die deines Trainers oder eures Trainers, einordnen?
Ja, erkämpft, ja, kann man sicherlich so sagen. Vielleicht auch insofern verdient, weil sie tatsächlich ja viel leiden mussten, weil man ja meistens den Ball nur tatsächlich nur hinterher gerannt ist, ohne tatsächlich richtig eingreifen zu können. Und trotzdem, klar, mit Glück und Stritzel, dann halt eben nur mit diesem einen Gegentor dann halt am Ende tatsächlich sogar dann nochmal eine von zwei Chancen dann genutzt hat. Insofern, ja, also ja, zu verdient, zu der Aussage lasse ich mich jetzt nicht verleiten, aber man hat es zumindest nicht, keine Ahnung, auf unlauteren Weg oder sowas bekommen. Also wie es früher, bevor es den VAR gab, wenn man da, keine Ahnung, durch noch irgendwie so einen geschundenen Elfmeter oder irgend sowas dann einen Punkt mitnimmst, das ist natürlich dann schmutzig. Aber so, ich meine, das Tor war gut herausgespielt am Ende. Klar, auch da ein bisschen Glück, dass Carstens da im Ballbesitz bleibt, bevor er die Vorlage geben kann. Aber auch die Chance 2 Minuten vorher von Ayerdale, die da in die Latte klatscht, die hätte ja auch schon genauso gut reingehen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, dass ihr jetzt euch da ein Eigentor reinhauen musstet oder sowas. Also ein kleines bisschen hat unsere Mannschaft ja dann tatsächlich auch nochmal nach vorne getan.
Ja gut, und dann ist das Problem aus der anderen Sicht, warum lässt man das euch überhaupt tun? Wenn man euch 75, 80 Minuten überhaupt nicht hat stattfinden lassen, warum kommt ihr dann nochmal so ins Spiel? Das war ja quasi, da kann man das Spiel in Osnabrück quasi 1-1 oder ähnlich daneben legen. Da bist du auch dominant über die meiste Zeit und ja, bringst es dann halt nicht nach Hause, indem du noch ein zweites oder besser noch ein drittes nachlegst und fängst dir dann noch eins und dann hast du halt nur einen statt 3 Punkten. Also ich will nicht wissen, wir haben jetzt, wie gesagt, da können wir schon langsam das Sportliche so ein bisschen abbinden und auf ein kleines Hinrundenfazit kommen. Wir haben jetzt von 17 Spielen, ja, keins verloren. Das ist super. Das ist, keine Ahnung, wie lange nicht mehr vorgekommen. Und liebe Grüße an Meckerecke bei dieser langsam aussterbenden Plattform. Ich glaube, er ist mittlerweile auch auf der besseren Plattform Blue Sky. Aber auf jeden Fall habe ich von ihm gelesen, dass Herbstmeister der letzten Jahre, da sind 6 von 7 nicht aufgestiegen, glaube ich. Und von denen, die aber ungeschlagen blieben in der Hinrunde, sind irgendwie 5 von 6 aufgestiegen. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber eigentlich ist alles gut. Und eigentlich jammern wir ja hier auf St. Pauli auch auf hohem Niveau. Aber wenn du halt diese Dominanz siehst und dann fängst du dir trotzdem noch so ein blödes Gegentor, dann ja, ist man halt erstmal eher enttäuscht. Und da kommen wir vielleicht wieder zu meiner Einleitung zurück, dass ja, es für uns eher sich gefühlt wie eine Niederlage anfühlt und für euch eher wie ein Sieg. Einer der Spieler hat nach dem Spiel auch gesagt, ja, wenn, ich glaube Irvine war es, wenn man sieht, wie die gegnerischen Mannschaften sich freuen, wenn sie gegen uns einen Unentschieden holen, dann ja, ist das ja auch schon ein kleiner Fingerzeig, dass das eher, ja, wie euer Trainer sagt, erkämpft wurde oder dass man sich da glücklich schätzen kann, zumindest einen Punkt geholt zu haben, so dominant wie der FC St. Pauli in der Saison auftritt.
Ja, kann man absolut zustimmen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr aus eurer Dominanz ja jetzt nichts macht, also im Sinne von nicht zu Torchancen kommt. Das gibt's ja auch, so diese Spiele, wo du zwar ständig den Ball hast irgendwie, aber am Ende hast du trotzdem nur dreimal aufs Tor geschossen. Es waren ja wirklich genug Chancen da. Also ich meine, da fehlten teilweise wirklich nur Nuancen. Und klar, Torwart war ein paar Mal im Weg. Würde ich mir jetzt an eurer Stelle nicht so viel Sorgen machen. Das sind Sachen, ja, es ist natürlich frustrierend, verstehe ich völlig, aber also es ist natürlich die viel bessere Situation, jetzt auf der Basis jetzt weiter zu gehen und sagen, okay, jetzt musst du halt mit mehr Konsequenz halt noch ein zweites und ein drittes Tor machen, als erstmal überlegen, wie komme ich überhaupt zu Torchancen. Also das von daher, klar, ich kann das natürlich gelassen sehen, so aus der Ferne, aber ich mache mir da um St. Pauli jetzt keine Sorgen und ich bin euch tatsächlich wohlgesonnen. Also das ist jetzt nicht ironisch gemeint.
Das ist lieb, dass du mich aus der Ferne aufbaust. Nein, ich hätte mir halt wirklich diese Herbstmeisterschaft unterm Weihnachtsbaum gewünscht, aber nun soll es nicht sein, aber es sind wie gesagt auch nur 2 Punkte auf den Tabellenersten, es sind 2 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten und von daher hat man da eine sehr gute Ausgangsposition, um da im neuen Jahr wieder weiter anzugreifen und vielleicht können sie ja wirklich in der zugegebenermaßen relativ kurzen Winterpause ein paar Stellschrauben drehen und an sich, wie gesagt, man kann der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, weil sie ist das ist nämlich auf jeden Fall eine Mannschaft oder ein Team. Also da ist wirklich jeder für jeden, steht für jeden ein. Und das hat auch unser Vorsänger in der Südkurve gesagt, als die Mannschaft kam, dass man ihnen das ansieht und dass sie weitermachen sollen und egal, also dass sie wissen sollen, egal wie es immer ausgeht, wir sind immer da und das wird sich auch nicht ändern. Aber wie gesagt, also eine gewisse Enttäuschung ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Ja, nach dem Spiel, wo du das gerade so sagst, da haben wir uns tatsächlich aus der Ferne so, wir haben es ja natürlich nur von der gegenüberliegenden Seite gesehen, da haben wir uns tatsächlich kurz gefragt, gibt es da jetzt eine positive Ansage oder müssen die Spieler da jetzt zum Rapport, weil sie da so irgendwie so ganz still und gerade standen irgendwie. Aber es, wie gesagt, wir stehen halt natürlich 100 Meter entfernt. Aber ich ging eigentlich davon aus, dass da eigentlich eher eine positive Message dann da aus der Kurve kommt.
Ja, also das macht der Mensch, der da bei uns auf dem Mittelpodest steht, eigentlich immer ganz gut. Also gut, in letzter Zeit ja auch nicht viel Grund, da harte Ansagen zu machen. Das gab es auch alles schon. Also wir haben auch schon mal den Support eingestellt, aber das ist zum Glück schon eine ganze Weile her. Ich glaube, die Mannschaft weiß einfach, was sie jetzt nicht nur an der Südkurve, sondern allgemein an den Fans hat und hat dann einfach auch eine Art von Respekt vielleicht oder hört dem dann einfach zu. Und ja, lässt sich das sagen und ja, wahlweise, was wir dann machen, entweder heben wir alle die Fäuste oder klatschen zusammen oder nach einem Heimsieg wird dann auch zusammen getanzt, das gibt's auch. Aber du hast in manchen Gesichtern auch eine gewisse Enttäuschung gesehen. Also die hatten sich, glaube ich, auch für diesen gestrigen Mittag mehr vorgenommen.
Ja, klar.
Gut, dann habe ich, glaube ich, mein Hinrundenfazit schon so ein bisschen gezogen. Es ist echt, also alles, was ich sagen könnte, ist echt Jammern auf hohem Niveau. Das Einzige ist halt, dass du nur 8 Siege und 9 Unentschieden hast. Also wenn du da jetzt noch so 1-2 Spiele, das von gestern eingeschlossen hättest, wo du halt wirklich Osnabrück auch, also da gab es noch einige Spiele, wo du unentschieden gespielt hast, auch vielleicht noch 2 Punkte mehr hättest mitnehmen können, dann würde man jetzt ganz anders dastehen. Aber ja, dann wäre man wieder der Gejagte und das hat uns in den letzten Jahren, wenn das schon mal vorkam, auch nicht unbedingt gut getan. Von daher eigentlich alles fein und wir müssen abwarten, was im neuen Jahr passiert. Wie würdest du denn die Hinrunde des SVW in Wiesbaden einordnen oder einschätzen?
Also wenn man es, das Gesamtbild ist natürlich sehr positiv. Also wir stehen als Aufsteiger und vermutlich als, zumindest ich sag mal von außen betrachtet, waren wir sicherlich der Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison oder vielleicht Nummer 2. Aber dafür stehen wir doch sehr gut da, 22 Punkte, mehrere Punkte Abstand jedenfalls. Ich glaube 5 Punkte zum Relegationsplatz und 8 zum direkten Abstiegsplatz. Und das ist ja natürlich nur die Richtung, in die wir schauen. Also das ist sehr gut. Da sind wir völlig zufrieden. Es gab natürlich Phasen jetzt, wie gerade zuletzt, wo man auch mal denkt, ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir hatten es ja im vor dem Spielgespräch ja auch schon thematisiert, dass wir das immer so, zumindest die Ergebnisse waren immer so ein bisschen blockweise. Erst gut, dann eine ganze Weile schlecht, dann wieder gut.
Ja, nochmal sorry an Micha an der Stelle.
Ja, genau. Und von daher war es jetzt natürlich für uns auch extrem wichtig, jetzt mit einem positiven Ergebnis da jetzt noch in die Pause zu gehen und jetzt da nicht das die 4. Niederlage am Stück jetzt mitzunehmen in die Winterpause, sondern da halt noch mit einem Punkt, der sich ja fast wie einen Sieg anfühlt, da jetzt die Hinrunde abschließen zu können. Tatsächlich wäre es natürlich punktemäßig besser gewesen. Wir hätten letzte Woche einfach unser Heimspiel gegen Braunschweig gewonnen, was wahrscheinlich die leichtere Aufgabe war, als gestern da noch irgendwie den Ausgleich zu machen. Aber ich sag mal so, aus dramaturgischer Sicht ist es so vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
Okay, und wer weiß, was die Geschichte der diesjährigen Zweitligasaison noch so schreibt. Für euch geht es dann im neuen Jahr am 21. Januar gegen Magdeburg auswärts weiter und dann empfangt ihr Hertha BSC.
Mhm, genau.
Und wir haben ja Kaiserslautern erst zu Gast, dann fahren wir nach Düsseldorf und empfangen Düsseldorf auch direkt wieder im DFB-Pokal. Mal gucken, wie das wird.
Ja, wie fühlt sich das für dich an, im neuen Jahr, also in der Rückrunde sozusagen noch im DFB-Pokal vertreten zu sein? Das ist jetzt auch, kommt eher selten vor bei St. Pauli, habe ich gehört.
Eher selten, ja, aber wir waren ja zum Beispiel letztes Jahr um dann die gleiche Zeit auch schon im Viertelfinale gegen Union Berlin.
Ah, ja, stimmt, da war doch was, genau.
Ja. Also es kommt in letzter Zeit wieder ab und zu. Ja, also ja, eigentlich, ich weiß noch, in einer der ersten Millanton-Monatssendungen hat Mike mal gesagt, ja, hier dieser DFB-Pokal, der Wettbewerb, der von Juli bis August dauert.
Ja, genau, ja. Ja, da hatte der mal eine schöne Serie, irgendwie mehrere Jahre hintereinander, ne? Aber ja. Richtig, letztes Jahr war ja auch schon Viertelfinale, ja, genau. Mhm.
Genau, also von daher, also man könnte jetzt auch irgendwie sagen, okay, ist das jetzt wirklich so wichtig, da im Pokal noch weiterzukommen oder ist eher die Liga wichtig, dass man da jetzt die gute Ausgangslage, die man hat, dass man die weiter nutzt. Aber gut, ich meine, Düsseldorf ist erstmal grundsätzlich eine machbare Aufgabe, obwohl die mich jetzt am Wochenende auch wieder überrascht haben, nicht erst seit dieser Aufholjagd gegen Lautern bei ihrem ersten Fortuna für alle Spiel, wo sie das Spiel noch gedreht haben auf ein 4-3. Jetzt haben sie es auch wieder auf ein 3-2 gedreht in Magdeburg, was auch kein leichtes Pflaster ist. Von daher muss man mal gucken, wie das läuft. Und ich glaube, wenn ich mich dann entscheiden müsste, wäre ich lieber für einen Auswärtssieg als für einen Weiterkommen in DFB-Pokal. Aber ja, ich nehme natürlich beides gerne.
Ja, da bin ich völlig außen vor. Also gegen Kaiserslautern dürft ihr natürlich gerne gewinnen. Die müssen wir momentan mal als Konkurrent zählen. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet vor der Saison, aber gut, es soll mir recht sein. Mir ist am Ende ja egal, wer hinter dem SVW steht. Meinetwegen auch Kaiserslautern.
Solange es mindestens drei sind, meinst du?
Genau, genau. Da sind wir ganz pragmatisch.
Ja. Also ich glaube, über Platz 18 müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass Osnabrück, ich weiß nicht, was da noch passieren soll, dass die da nochmal eine Aufholjagd startet. Das sind jetzt schon 8 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.
Also nur 9 Punkte nach der Hinrunde, das ist schon echt wenig. Also da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie das noch funktionieren soll. Braunschweig macht mir schon ein bisschen mehr Sorgen. Also die hätten wir letzte Woche eigentlich auch schon fast in die Osnabrück-Situation schießen können, haben das verpasst und die sind jetzt gerade so, also die haben wir vielleicht auch ein bisschen zum ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Jetzt vom Spielplan her, weil die sind jetzt tatsächlich jetzt so ein bisschen im Aufwind. Ne?
Ja, da hatten wir da nicht den Trainereffekt gemutmaßt irgendwie?
Ja, also die präsentieren sich tatsächlich seit dem Trainerwechsel nicht so schlecht. Mal gucken, wie es, wenn die das in der Rückrunde fortsetzen können, dann sind die noch längst nicht weg. Dann müssen wir mal gucken, was so mit Rostock, die haben glaube ich gerade heute einen neuen Trainer vorgestellt, was da so passiert. Ja, und dann ja, Schalke glaube ich auch nicht, dass die dauerhaft noch da unten bleiben. Von daher wird es schon relativ knapp. Also deswegen müssen wir da um jeden Konkurrenten feilschen. Und wenn ihr dann Kaiserslautern da unten erstmal festnagelt, gleich am ersten Rückrundenspieltag, wäre uns das natürlich hier sehr recht.
Ja, und dann können wir ja vielleicht mit den schönen Schlussworten, die du am Sonntag gesagt hast, als wir uns verabschiedet haben, dass du gesagt hast, ja, wenn ihr dann nach Wiesbaden kommt, also wir haben fest vor, mit dem Sonderzug zu fahren, hast du gesagt, okay, vielleicht seid ihr dann schon safe in der Liga geblieben und wir sind schon sicher aufgestiegen, dann machen wir uns einfach ein schönes Fußballfest. Und ich glaube, das ist einfach, auch wenn das noch echt eine ganze Weile hin ist, ein schöner Ausblick und eine schöne Hoffnung, die man sich unter den Weihnachtsbaum legen kann und als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist einfach für beide Vereine zu dem reicht oder zu dem genügt oder dass das erreicht wird, was man sich vorgenommen hat. Unsere Spieler haben gesagt, sie wollen da stehen bleiben oder in der Region stehen bleiben, wo sie jetzt sind. Natürlich müssen wir da als St. Pauli-Fans sagen, okay, ein Platz höher wäre noch geiler, aber ich nehme auch den zweiten Aufstiegsplatz, je nachdem, wer den ersten hat natürlich. Und wenn ihr am Ende dieser Aufstiegssaison die Klasse feiern könnt, ist das ja auch aller Ehren wert und wir können uns da am letzten Spieltag eine schöne Party in Wiesbaden machen.
Ja, das wäre auch mein Wunsch, genau, das wäre eine schöne Sache. Aber lass dir aus eigener Erfahrung gesagt sein, Relegation kann auch Spaß machen.
Ja, das sag mir das dann nochmal, wenn es soweit ist und ich guck mal, wie ich drauf reagiere.
Ja, ich habe natürlich leicht reden. Wir haben bei zwei Versuchen, sind wir tatsächlich zweimal per Relegation aufgestiegen. Ich glaube auch nicht, dass man sich da drauf verlassen sollte. Und klar, dass ihr lieber direkt aufsteigen wollt, ist ja logisch. Aber wie gesagt, wenn es funktioniert, ist es eine tolle Sache.
Na, es kommt natürlich drauf an, wer da so kommt. Aber da schaue ich dann drauf, wenn sich das anbahnt.
Ja.
Aber momentan ist man ja eigentlich in Gefilden, wo man da eigentlich nichts mit zu tun haben möchte. Ich hätte auch irgendwie mir doch einen gewissen Trainerwechsel hier innerhalb der Stadtgrenzen gewünscht. Aber der hat es ja irgendwie nochmal rumgebogen und darf jetzt Weihnachten weiterhin Trainer dort bleiben.
Ich würde ja sagen, das ist für euch eigentlich eine gute Nachricht.
Meinst du?
Ja, also wer hat denn eher Platz 4 auf die Stirn tätowiert als Tim Walter?
Gut, ich merke schon, wir müssen irgendwann mal ein, weiß ich nicht, Zweitliga-Spezial machen, wir beide oder so, und das mal alles so ein bisschen angucken. Da kann ich ja vielleicht ankündigen, dass am Freitag noch eine Aufnahme stattfindet vom Rasenfunk, wo es ein, wie nennen Sie das jetzt mittlerweile, Ligatur, glaube ich, ne, wo alle oder alle Ligen, die nicht die Bundesliga sind, stattfinden. Da werde ich dann zu Gast sein und ja, mal zusammen mit anderen auf diese Zweitligasaison zurückgucken. Wer da reinhören mag, kann das gerne tun. Dir, Gunnar, danke ich dir für deine Zeit und ja, wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Möge es euch den Klassenerhalt und uns den Aufstieg bringen.
Ja, da schließe ich mich an und gebe die guten Wünsche gerne zurück. Freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Und dann sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich im Mai wieder spätestens.
So machen wir das. Danke dir und mach's gut.
Ciao, ciao.
Und euch natürlich auch. Danke fürs Zuhören über dieses Kalenderjahr 2023. Bleibt uns gewogen. Erholt euch ein bisschen von dieser ja doch faszinierenden, aber auch aufreibenden Hinrunde. Und allgemein dem Kalenderjahr. Und ja, dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder. Macht's gut.